Ich möchte heute über die Jahreslosung sprechen 2024. Der Text kommt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14 und heißt: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich habe mir den Text angeschaut und gedacht, dieser Text, der kann noch etwas ergänzt werden, und habe noch den 13. Vers dazu genommen. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich lese aus der Schlachterbibel vor. In diesen Versen finden wir 5 Aufforderungen. Sie sind im letzten Kapitel des 1. Korintherbriefes angesiedelt. Und Paulus schreibt diesen Brief, einen ernsten Brief an die Gemeinde in Korinth, die er ein paar Jahre vorher auf der zweiten Missionsreise gegründet hat. Korinth war damals eine sehr wichtige Stadt, eine Handelsstadt mit großer Ausstrahlung, eine moderne Großstadt, und stellte für die jungen Christen wirklich eine ziemliche Herausforderung dar. Nicht nur für ihr eigenes Leben, ihr individuelles Leben, sondern auch im Leben zusammen als Gemeinde. Und bevor Paulus dann diesen Brief abschließt mit den Grüßen und den Segenswünschen, gibt er noch einmal in kurzen, knappen Worten sein Hauptanliegen durch. Und zwar eben in Form von 5 Aufforderungen, 5 Befehlen, kann man sagen. Ich lese sie noch einmal vor. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und dann, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir wollen diese 5 Aufforderungen miteinander anschauen und auch zu uns sprechen lassen. Am Anfang eines neuen Jahres, aber auch als Einwohner der Großstadt Basel, die auch ihren Einfluss auf uns Christen geltend machen will. Beginnen wir mit dem ersten Befehl oder mit der ersten Aufforderung: Wacht. Hier wird als erstes an unseren geistlichen Zustand appelliert. Wach sein, im Gegensatz zu schläfrig sein, zu schlafen, gleichgültig sein oder teilnahmslos sein. Beim Wort wachen kommt mir sofort meine Zeit als Soldat in der Schweizer Armee in den Sinn. Da mussten wir während unseren Übungen immer eine Wache aufziehen während der Nacht. Wir übten ja den Krieg. Und ich bin noch in einer Zeit im Militär gewesen, da war das Szenario immer so: Der Feind kommt von Osten und ist rot. So war es. Und wir müssen natürlich auch Acht geben auf andere Gefahren, zum Beispiel Feuer. Die Idee des Wachens und der Sinn des Wachens ist, jemand ist wach und passt auf, und die anderen können sicher und beruhigt schlafen. Was ist wichtig bei einer Wache? Natürlich, dass man wach ist, dass man nicht schläft, dass man aufmerksam ist mit allen Sinnen. Also Kopfhörer ist verboten, Sonnenbrille ist auch nicht gut. Und wichtig ist, dass man bereit ist, dass man den Wachbefehl kennt, dass man weiß, wie man reagieren muss, wenn etwas passiert, dass man weiß, wo man alarmieren muss. Und wichtig ist, man muss sofort einsatzbereit sein. Wir durften als Wachsoldaten unsere Kleider nie abziehen, die Schuhe blieben immer an. Wenn wir Ruhezeit hatten, durften wir unseren Gürtel ein Loch lockern. Aber sonst war alles wie normal. Wachen war für mich meistens sehr mühsam und auch langweilig, denn bei uns ist noch nie etwas passiert. Aber trotzdem ist es nötig, denn es gibt einen Feind, und der schläft bestimmt nicht. Und meine Kameraden müssen sich auf mich verlassen können, während sie schlafen, dass ich sie bewache. Und genauso ist es wichtig auch für uns Christen beim Wachen. Aber mit dem Unterschied, dass wir als Christen alle aufgefordert sind zu wachen. Wir können uns nicht auf einen Wächter verlassen, sondern jeder von uns, jede von uns soll wachsam sein. Wachsam sein, denn es gibt einen realen Feind. Wir lesen in 1. Petrus Kapitel 5, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist geistliche Realität. Und das sollte uns bewusst sein, wir haben einen Feind. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Wir sollen vorsichtig sein, wir sollen Respekt haben, aber wir müssen keine Angst haben. Und wir kennen die Absichten des Teufels, so steht es im Neuen Testament. Er möchte uns schaden, er möchte uns ablenken, er möchte uns unglücklich machen. Das Zweite, warum wir wachsam sein müssen, ist, um nicht zu sündigen. Jesus sagt selber in Gethsemane, kurz bevor er verhaftet wird, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Aber was machten die Jünger? Sie schliefen ein, sie waren nicht wachsam und dann, als es passierte, dass die Feinde kamen, da haben sie falsch reagiert. Wenn wir nicht wach sind, werden wir die Versuchung und die drohende Gefahr gar nicht sehen. Oder wenn wir sie sehen, dann ist es schon zu spät. Wachsam sein sollen wir aber auch vor falschen Lehren und Einflüssen. Hinter jeder falschen Praxis steht immer eine falsche Lehre. So beginnt die Sache mit einer falschen Idee, mit einer falschen Lehre. Und Paulus warnt die Gemeindeleiter von Ephesus, als er sie zum letzten Mal sieht in Milet, da sagt er, passt auf, es werden von außen Wölfe kommen, die die Herde angreifen werden. Passt auf Angriffe von außen. Aber dann sagt er auch, es werden Männer aus euren eigenen Reihen aufstehen und verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen vom richtigen Weg. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 20, Vers 31, darum wacht. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass uns um uns herum einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Wir leben in einer Welt, die durch die Sünde und durch die Rebellion gegen Gott verdorben ist. Und diesen verderblichen Einfluss möchte sie auch auf uns geltend machen. Und darum müssen wir aufpassen. Wachen ist eine präventive Aktion. Es kann sein, dass du 23 Stunden am Tag wach bist und wachsam bist und nichts passiert. Aber es kommt darauf an, dass du im entscheidenden Moment wachsam bist, wenn der Angriff kommt. Und darum ist es gut, dass wir unseren Wachbefehl, nämlich die Bibel, gut kennen. Dass wir sofort merken, bei einem Zwischenfall, was ist anders? Halt, hier, dieser Baum, da bewegt sich was. Da könnte sich jemand verstecken. Wenn ich feststelle, da predigt mir jemand etwas anderes, als wie ich es in der Bibel finde, muss ich auf der Hut sein, muss ich wachsam sein. Und das geht nicht einfach so automatisch, sondern erfordert unsere volle Aufmerksamkeit. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Steht fest im Glauben. Damit wir nicht umhergetrieben werden von jedem Wind der Lehre, so wie es in Epheser Kapitel 4 steht, brauchen wir einen festen Standpunkt. Wir brauchen ein festes Fundament, worauf wir uns stellen können. Wenn es hier steht, steht fest im Glauben, meint hier Paulus mit Glauben den Inhalt des Glaubens, das Glaubensgut. Wir sollen genau wissen, was wir glauben und für wahr halten, aber auch, warum wir es glauben und darin feststehen. Wenn wir den Inhalt unseres Glaubens kennen, dann können wir ihn auch festhalten, wir können ihn bewahren und wenn nötig auch verteidigen. Denn der christliche Glaube ist ein stark umkämpftes Gebiet und muss von jedem Einzelnen immer wieder neu erkämpft, besetzt und gehalten werden. Jede Generation muss wieder neu den christlichen Glauben für sich in Anspruch nehmen und wenn nötig auch verteidigen. Und die Quelle des christlichen Glaubens ist das Wort Gottes, es ist die Bibel, das Alte und das Neue Testament. Und darum ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die Bibel kennen und regelmäßig darin lesen. Ich habe einen Sohn, der ist 15 Jahre alt und der hat sich zur Gewohnheit gemacht, jeden Morgen in der Bibel zu lesen. Jetzt ist er mit der ganzen Bibel durch und hat wieder mit dem ersten Buch Mose angefangen. Aber er hat beobachtet, dass sein Papa, der ihm diesen guten Tipp einmal gegeben hat, sich nicht so streng an diese Regel hält. Und dann hat er mich wirklich einmal in einer Predigt, wo es hieß, lest regelmäßig am Morgen die Bibel, hat er mich ermahnt. Während der Predigt hat er gesagt, Papa, bei dir ist das nicht mehr der Fall. Und ich musste mich wirklich demütigen. Und seither lese ich wieder jeden Morgen ein Kapitel, meistens ist es ein Kapitel der Bibel. Und wir sind jetzt gemeinsam miteinander im 1. Mose unterwegs. Also ich bin schon etwas vor, ich bin jetzt im 2. Mose. Aber ich bin so dankbar, dass mein Sohn mich ermahnt hat. Wir müssen die Bibel kennen und regelmäßig drin lesen. Und wir müssen die Bibel lieben und sie wertschätzen, dass sie uns kostbar wird. Dann sind wir auch bereit, dafür uns einzusetzen, wenn es darum geht, dann sind wir auch bereit, sie zu verteidigen und dafür zu kämpfen. Wir müssen genau kennen, was wir festhalten sollen. Es soll uns wertvoll und kostbar sein und uns viel bedeuten. Ein schönes Beispiel finden wir im Alten Testament. Kennt ihr Schammah? Schammah war ein Held von David. In 2. Samuel, Kapitel 23, lesen wir zwei Verse von diesem Mann. Es gab Krieg gegen die Philister und da war ein Weizenfeld, ein Linsenfeld, ein Ackerstück voller Linsen. Und die Feinde rückten an und alle hauten ab, bis auf einen. Schammah, der stellt sich den Feinden entgegen. Wie macht er das? Er stellt sich einfach mitten auf dieses Linsenfeld und verteidigt es so. Ich weiß nicht, ob er noch eine Waffe in der Hand hatte. Aber es heißt dort, Gott bewirkt eine große Rettung. Es heißt, er trat mitten auf das Ackerstück und verteidigte es und schlug die Philister und der Herr bewirkte eine große Rettung. Da war ein Mensch, dem war dieses Linsenfeld nicht egal. Er stellt sich drauf mit allem, was er hat, so wie Luther gesagt hat, ich stehe hier, ich kann nicht anders und verteidigt so dieses Linsenfeld vor dem anrückenden Feind. Und Gott schenkt die Rettung, aber er braucht dazu einen Schammah, der sich zur Verfügung stellt, dem diese Linsen etwas bedeutet. Genau. Schammah stellt hier seinen Mann für Gott. Und so kommen wir zum nächsten Punkt, seid mannhaft. Was bedeutet das? Was bedeutet das, mannhaft sein? Kann man das heute überhaupt noch sagen? Ich habe mich umgesehen, wie es andere Bibelübersetzungen übersetzen. Da findet man, seid tapfer, seid mutig, seid reif, handelt oder benehmt euch wie ein Mann. Im Griechischen steht dafür der Ausdruck Andrizeste. Das ist das Wort, aus dem nachher auch der Name Andreas gebildet wird. Was bedeutet Andreas? Andreas bedeutet nichts anderes als der Männliche. Haben wir hier einen Andreas? Einen André? Also man könnte auch sagen, anstatt sei mannhaft, sei ein Andreas. Vielleicht können wir uns besser merken. Ein Andreas ist eine Person, die handelt verantwortungsvoll gegenüber Gott, gegenüber seinen Nächsten, gegenüber sich selbst. Er ist definitiv kein Macho. Und ein Andreas, der kann mit Widerstand, mit Hindernissen, mit Enttäuschungen umgehen. Einfach, weil er schon Erfahrungen gemacht hat mit Gott. Dazu folgende Stichworte: Geduld, Ausdauer, Mut, Tapferkeit, Ritterlichkeit, Fairplay. Und ein Andreas, der verhält sich wie ein Erwachsener im Gegensatz zu einem Kind, der in vielen Dingen noch unreif ist. Gott hat ein wichtiges Anliegen für uns. Er möchte, dass wir wachsen. In 2. Petrus 3, Vers 18 heißt es, wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Er möchte, dass wir Fortschritte machen, Fortschritte in die Richtung von seinem Sohn Jesus Christus, der unser großes Vorbild ist. Der vierte Befehl lautet, seid stark oder werdet stark. Da geht es nicht um Bodybuilding oder Muskelaufbau, da wäre ich ganz schlecht dran, sondern es geht um die Entwicklung geistlicher Stärke. Im Epheserbrief Kapitel 6, wo es um die Waffenrüstung geht, beginnt Paulus folgendermaßen: Im Übrigen, meine Brüder, Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann beschreibt er, wie wir da angegriffen werden. Und dann Vers 14 heißt es, so steht nun fest, stark sein, nicht aus sich selbst, sondern im Herrn. Wir haben heute in der Eingangslesung gehört, durch deine Liebe bin ich stark, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Vers aus Psalm 89. Oder im 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 1 heißt es von Paulus an Timotheus, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und was steht da draußen an der Wand? Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es gibt so viele Bibelstellen, die uns ermutigen zu einem geistlichen Fitnessprogramm. Und sie geben uns Tipps, wie wir stark sein können. Aber vielleicht fühlst du dich heute überhaupt nicht stark. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut aus eigener Erfahrung. Und dazu kommt, dass ich auch körperlich nicht der Stärkste bin. Wenn ich jetzt kurz ein T-Shirt anhätte mit kurzen Leibchen, würdet ihr sehen, meine Muskeln sind nicht stark. Aber genauso für so Schwächliche wie ich gibt es einen wunderbaren Bibelvers. In Hebräer 11 werden die Glaubenshelden beschrieben. Menschen wie Abraham, wie Isaak, auch wie Mose, die für Gott vieles bewirken konnten, weil sie auf ihn vertraut haben. Und am Schluss des Kapitels steht Folgendes. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sie sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Besonders möchte ich betonen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sie sind stark geworden im Kampf. Stark werden im Kampf, das ist das Geheimrezept. Sich von Gott stärken und ausrüsten lassen und dann im Vertrauen auf ihn sich in den Kampf wagen. Man ist noch nicht stark. Man wird erst stark in dem Kampf. Und im Kampf machen wir die schöne Erfahrung, dass plötzlich unsere Muskeln groß werden. Dass Gott uns hilft, dass er uns Gelingen schenkt. Dass er uns Stärke gibt und Mut. Aber nicht im Voraus, erst wenn wir uns in den Kampf wagen. Wenn ich mich einlasse auf Gottes Befehl und vor allem auf Gottes Verheißung. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Wage es in den Kampf und du wirst erfahren, dass Gott dir hilft. So können wir zu starken Helden Gottes werden. Wir haben jetzt diese vier Befehle im Vers 13 angeschaut. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und der Kontext ist klar. Es geht hier nicht um einen Sonntagnachmittagsspaziergang in der Grün 80 oder irgendwie durch den Zolli, sondern es geht um einen Kampf. Es geht um einen geistlichen Kampf. Aber dass wir jetzt nicht zu fanatischen Kampf- oder Killermaschinen werden, steht jetzt der 14. Vers mit der 5. Aufforderung vor uns. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Oder alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So lautet die Jahreslosung. Die Liebe soll das Motiv für unser gesamtes Handeln sein. Die Liebe ergänzt alles, sie gleicht alles aus. Die Liebe nivelliert die extremen Dinge aus und sie bewahrt uns davor, dass wir vor lauter Standhaftigkeit hart und einseitig werden. Sie bewahrt uns davor, dass sich unsere Stärke in Tyrannei entwickelt. Und sie hält uns in unserer Reife oder, wie wir es vorgehört haben, in unserer Mannhaftigkeit, demütig und besonnen und sanftmütig. Sie bewahrt uns davor, dass wir die sogenannte rechte Lehre zu sturer Rechthaberei verkommen lassen und dass sich unser Leben in eine selbstzufriedene Selbstgerechtigkeit verliert. Alles beginnt damit, dass wir geliebt sind von Gott zu einem Zeitpunkt, wo wir noch gar nichts wissen wollten von ihm. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gibt. So beginnt alles. Und jeder, der dieses Geschenk von der Liebe Gottes annimmt, der kriegt noch eine Portion extra Liebe dazu, nämlich: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. 1. Johannes 3, Vers 1. Wir sind geliebt von Gott. Die Liebe Gottes, Gott ist unser Vater. Und diese väterliche Liebe, die dürfen wir haben und genießen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und macht uns fähig zu lieben. Zuerst Gott, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat, aber auch unseren Nächsten. Und die Liebe ist die DNA der Familie Gottes, in die wir hineingeboren sind. Sie sucht aktiv das Wohlergehen und den Segen des anderen. Und sie ist bereit, auch mal hinten anzustehen. Unser ganzes Tun und Lassen soll von der Liebe durchdrungen sein. Unser ganzes Tun und Nichttun soll von der Liebe bestimmt sein. Da möchte ich nochmals ein paar Verse vorlesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Das hat Paulus 3 Kapitel vor unserer Jahreslosung geschrieben. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das ist ein ganz praktischer Text. Liebe ist immer konkret. Liebe hat immer ein Objekt, ein Gegenüber. Und sie äußert sich in unserem Tun und in unserem Nichttun. Ist euch aufgefallen bei dieser Aufzählung, dass Liebe hier positiv, aber auch negativ beschrieben wird? Sie tut nicht, sie ist nicht unanständig, sie beneidet nicht, aber sie ist langmütig, sie ist gütig. Lest diesen Text zu Hause noch einmal durch und lasst ihn zu euch sprechen mit den positiven, aber auch mit den negativen Eigenschaften, mit den so machen und so nicht machen. Und vielleicht lässt sich der eine oder andere Vorsatz für das neue Jahr ableiten. Ich möchte noch einen Bibelvers vorlesen, 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Mit dieser Liebe, die uns Gott schenkt, sind wir in der Lage, diesen fünffachen Befehl Gottes für uns im neuen Jahr 2024 zu befolgen. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark und das fünfte, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, unser großer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir von einer ewigen Liebe geliebt sein dürfen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen und eingefasst sein dürfen in deine große Liebe. Wir danken dir, dass du uns geliebt hast, du hast uns deinen Sohn gegeben und dass du uns immer noch liebst, jetzt als deine vielgeliebten Kinder. Und so sind wir froh und müssen keine Angst haben beim Anfang dieses neuen Jahres. Wir danken dir, dass du uns liebst und dass nichts und niemand uns von deiner Liebe trennen kann. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, in dieser Liebe zu leben und dass auch unser Tun und Handeln und auch unser Nichttun und Nichthandeln geprägt sein darf von der Liebe. Dass durch uns deine Liebe zum Ausdruck kommen darf und vielen Menschen auch eine Hilfe sein kann. Wir danken dir für diesen Vers. Wir danken dir für deine Verheißungen und wir danken dir, dass du mitkommst ins Jahr 2024. Amen.